herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Und heute geht es um ein Thema, was sicherlich viele queere Paare beschäftigt, Kinderwunsch. Ich spreche mit meiner guten Freundin Vanessa, die jetzt seit fast 2 Jahren Mutter ist. Ihre Frau hat das Kind ausgetragen, sie selbst ist die Co-Mutter. Und wir unterhalten uns in dieser Folge einmal über den kompletten Prozess und reden darüber, wie es ist, als lesbisches Paar Mütter zu werden, welche Hürden es gibt, emotional, gesellschaftlich, aber auch rechtlich, und wie es sich anfühlt, Mutter zu sein als Co-Mutter. Eine sehr persönliche, ehrliche, sehr informative Folge über Familiengründung. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Herzlich willkommen im Frau verliebt Podcast, liebe Vanessa.
Hallo Lina, danke, dass ich da sein darf.
Ja, danke, dass du da bist. Wir haben schon, ich glaube, vor Ewigkeiten mal gedacht, wir könnten noch mal eine Folge zusammen machen. Du warst schon mal zu Gast, da haben wir darüber gesprochen, wie es ist, mit der Ex befreundet zu bleiben. Und heute hast du dich bereit erklärt, über ein Thema zu sprechen, in dem du in den letzten Monaten einige Erfahrungen sammeln durftest. Und zwar geht es heute darum, wie es ist, als lesbisches Paar Mütter zu werden.
Ja, genau. Ein sehr schönes Thema. Und es waren einige Monate jetzt, weil das Kind ist mittlerweile schon fast 2 Jahre alt. Aber ja, ich freue mich, darüber reden zu dürfen und dass du mich eingeladen hast und bin gespannt, was ich alles Schönes erzählen darf.
Ja, ich bin auch gespannt. ich würde ganz am Anfang anfangen. Wie kam es denn quasi zu, ja, der Entscheidung, dass ihr Mütter werden wolltet?
Also, dass wir Mütter werden wollten, wussten wir beide schon unabhängig, als wir uns auch noch nicht kannten. Also, das war von uns beiden tatsächlich immer schon ein Wunsch. Nur als wir uns kennengelernt haben und auch ziemlich schnell ja alles sehr fest wurde und wir auch heiraten wollten und wussten, dass wir auch zusammenbleiben wollen, wurde das Thema natürlich dann auch akuter. Und dann haben wir natürlich nochmal drüber geredet, ja, wollen wir wirklich ein Kind, ja. Wollen wir definitiv. Und ja, so einfach war es dann. Also bei uns war es wirklich eigentlich klar, unabhängig voneinander, dass jeder von uns Mutter werden will und dann
Ja,
eben
das
auch,
ist ja
dass wir
schon
es zusammen machen.
interessant, wenn ihr dann beide da so sicher wart, dass ihr Mütter werden wollt. Wie entscheidet man denn dann, wer tatsächlich biologisch Mutter wird?
Ja, also ich glaube, das ist so eine Mischung aus den besten Gegebenheiten, was das Körperliche angeht. Einfach, also zumindest war es bei uns so, dass wir natürlich auch in vernünftigen, ja, also das Vernünftige, ja, ich sag jetzt mal, Punkte angeht, die man abhaken kann. Was ist sinnvoll? Was wählt man irgendwie, was am besten ist, sowohl für den eigenen Körper als auch für das Kind vielleicht hinterher? Und gleichzeitig war es dann auch eben der innere Wunsch. Also in unserem Fall war es jetzt nicht so, dass wir da drüber gestritten haben oder uns uneinig waren oder lange überlegen mussten, weil es eigentlich ganz klar war, dass meine Frau das schon als Wunsch hatte, unbedingt selber schwanger zu sein. Und ich wäre in den vorherigen Beziehungen wahrscheinlich eher der Part gewesen, wenn es da irgendwie in die Kinderplanung gegangen wäre, der austragende Part gewesen wäre, war aber jetzt nicht unbedingt ein Riesenwunsch von mir oder dass mir das total wichtig war. Ja, dann kam dazu, dass ich eben noch eigentlich auch noch bis die Hälfte der Schwangerschaft starke Raucherin war, dass ich eben so ein paar gesundheitliche Baustellen hatte, Allergien und eben viel Migräne, dass ich auch Sorge hatte, wie es sein würde, wenn ich dann schwanger wäre und keine Medikamente nehmen könnte. Also generell war meine körperliche Verfassung nicht so gut. Ich war dann auch bei uns die Ältere. Also meine Frau ist 4 Jahre jünger als ich. Deswegen war das dann auch noch mal ein bisschen besser. Und dann war es eigentlich relativ schnell entschieden. Also so, wir mussten jetzt nicht groß diskutieren. Was nicht heißt, dass es dann nicht hinterher so ist, dass man das immer mal wieder so auch sich fragt, wie das gewesen wäre, wenn man es selber gemacht hätte. Also,
Das kann ich mir
ja.
vorstellen. Ja, da musstet ihr aber zumindest euch nicht darüber streiten, sondern konntet so ein bisschen nach auch ziemlich rationalen Punkten das so ein bisschen für euch abwägen.
Ja, wir haben tatsächlich auch noch so eine Art Kompromiss gemacht, dann was den Nachnamen angeht. Also wir haben dann schon vor der Hochzeit geplant, welchen Namen wir annehmen, also dass wir dann meinen zum Beispiel annehmen, dass das Kind oder die Kinder hinterher meinen Geburtsnamen tragen werden, dafür aber eben ich nicht die austragende Mutter bin. Und gleichzeitig zum Beispiel haben wir dann auch noch, weil wir katholisch und evangelisch waren, auch entschieden, dass ich dann im Prinzip entscheiden darf, dass das Kind evangelisch wird. Und das waren dann, also hört sich jetzt ein bisschen doof an, aber so, es geht ja schon immer darum, dass auch beide sich wohlfühlen und dass man das Gefühl hat, man hat irgendwie einen guten Kompromiss gemacht. Und so war das Gefühl schön, dass meine Tochter dann meinen Namen hat, wenn sie geboren wird, aber eben ja, nicht meine Gene so gesehen.
Ja, ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein schon ein wichtiger Punkt, wo man so ein bisschen dann auch individuell, je nachdem, wie man so als Paar aufgestellt ist, das auch aushandeln muss, ne? Weil es ja schon irgendwie darum geht, dass beide sich auch gleichermaßen auf die Elternschaft dann vorbereiten quasi, ne? Und sich auch beide gleichermaßen anerkannt darin fühlen, kann ich mir vorstellen.
Ja, und auch als Eltern dann hinterher auch damit zufrieden sind, weil ich glaube, wenn man das dann irgendwie dem anderen zuliebe macht, aber eigentlich unglücklich damit ist, das ist halt schwierig, also oder stelle ich mir schwierig vor. In unserem Fall hat das jetzt gut funktioniert, aber ich stelle mir das schwierig vor, wenn man da irgendwie doch noch eine offene Wunde hat, die man nur dem anderen zuliebe gerade nicht äußert. Also ich glaube schon, dass man in solchen Themen dann leider solche, ich nenne es jetzt mal, Verhandlungsgespräche führen muss. Dass man aber letztendlich im besten Falle den Weg wählt, wo beide dann auch an dem Punkt zufrieden sind, wenn man anfängt, damit das zu planen. Ne?
So, und dann habt ihr die eine Hälfte quasi festgedicht und entschieden, wie es funktionieren soll. Und dann braucht man ja noch den Samen dazu.
Den braucht man.
Wie habt ihr euch denn dem Thema genähert und wie seid ihr diese Entscheidung und den Prozess angegangen, ja, da an einen Samen zu kommen?
Ja, also da haben wir auch, also ich bin ja jetzt schon wirklich seit vielen Jahren vorbereitet gewesen, mir Gedanken zu machen, wie man als lesbische Frau an ein Kind kommt. Bei meiner Frau war das nicht so, die hat vorher halt in Hetero-Beziehungen gelebt und deswegen sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Und ich habe dann letztendlich einfach das Glück gehabt, schon ein paar Leute zu kennen, zumindest aus dem Bekanntenkreis, die eben schon Kinder haben als lesbische Ehepaare und habe einfach gefragt, wie die das gemacht haben. Und gleichzeitig war eigentlich, also unser allergrößter, wichtigster Punkt, war eigentlich, dass wir das Gefühl hatten, wenn ein Kind nach dem Vater fragt, nach dem biologischen Vater fragen wird, dass es diesen Wunsch erfüllt bekommen sollte, sofern das möglich ist, zumindest eine Wurzeln zu finden. Und ich persönlich habe dann über mich nachgedacht, wie ich mit 12, 13, 14, in welchen Gedankenwelten ich so rumgedüst bin und habe einfach Sorge gehabt, dass 18, wie es ja eben gesetzlich, glaube ich, geregelt ist, wenn man das mit einem anonymen Samenspender macht, eben sehr spät fand und dachte, boah, bis dahin könnte der Weg zur Identitätskrise schon geebnet sein. Und das war so ein bisschen einfach meine persönliche Sorge. Und dann habe ich eine alte Freundin von mir gefragt und die war auch ganz offen und hat mir das alles erzählt. Also ich kannte auch Leute, die jemanden aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis genommen haben, also weiterer Bekanntenkreis, aber das war mir zu nah, das wollte ich nicht. Ich wollte nicht den Vater in meinem Familien- oder Bekanntenkreis rumlaufen haben und auf Geburtstagen einladen und irgendwie so, das fand ich irgendwie zu nah. Ja, und die hat mir dann tatsächlich gesagt, ja, wir haben das über so eine App wie Tinder, also im Prinzip eine Dating-App für, ich nenne es jetzt mal, individuelle Familiengründungen gemacht. Und ja, die hat mir dann diese App empfohlen und
Wie heißt die
wir haben uns
App?
die heißt, warte, ich gucke das mal nach. Just a Baby heißt die App.
Just a baby.
Just a Baby ist auch mit so einem lustigen Baby-Icon als Bild. Und es ist aber jetzt nicht nur so, dass da Samenspender unterwegs sind, sondern man kann dann ganz einfach eingeben, was man sucht. Das ist halt eine internationale App, ne? Also ich denke, da kann man, also da steht auch, dass man eben Eizellen suchen kann und aber auch Co-Elternschaft. Also es gibt auch da Leute, ich bin dann über Profile gestolpert, die halt auch sich vorstellen können, weil sie selber keinen Partner bisher gefunden haben, der mit ihnen bereit ist, ein Kind zu zeugen, die sich eine Co-Elternschaft vorstellen oder auch mit Optionen eine Co-Elternschaft auf eventuelle Partnerschaft hinterher. Also das ist ganz individuell, aber ich glaube, grundsätzlich sind die Leute dann auch was offener, was so diese Thematik angeht. Ja, genau. Und dann ist das im
Und der
Prinzip wie
Weg
Tinder.
über die klassische Samenbank war keine Option für euch?
Ja, also keine Option kann man nicht sagen. Also ich glaube, wir haben da auch so ein bisschen drauf gepokert, wie das so sein würde, wie es sich anfühlt, wenn man das erstmal so probiert. Fanden aber, dass natürlich, es hat natürlich Vorteile. Es hat Vorteile, dass man individuell im Prinzip alle Gegebenheiten besprechen kann. Was möchtest du? Was möchte ich? Was stellt man sich vor? Welche Bedingungen? Welches Geld? Was auch immer, warum die Leute das dann machen. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass man eben nicht wie in der Samendatenbank irgendwie und in der Kinderwunschklinik rechtlich abgesichert ist sofort und alles
Genau, ich
geregelt
stelle mir
wird.
nämlich auch vor, dass man dann da umso mehr individuell aushandeln muss, ne? Und immer wieder dann in so, das sind ja auch nicht die angenehmsten Gespräche, kann ich mir vorstellen.
Nee, das ist super strange. Also es ist ja, Online-Dating ist ja schon nicht einfach so. Aber Online-Dating um so ein Thema ist schon verrückt.
Nimm uns doch mal mit auf Just a Baby quasi und erzähl mal, wie das so ist, wenn man, also ihr swipet dann da durch und dann sagt ihr auch, ja, der sieht okay aus und dann schreibt ihr den an und sagt, na, Baby?
Ja, also ich hatte auch, also ich hatte auch ein paar lustige Chats, aber ich meine, da das Gute ist ja, dass jeder so seine Regeln aufstellen kann und dann guckt man halt, ob die zusammenpassen. Also im besten Fall ist ja wahrscheinlich, also ich war jetzt nie viel auf so Dating-Apps, aber in so Dating-Apps ist es ja nicht nur das Bild, wo man erstmal sagt, ah, okay, das hat schon mal mein Interesse geweckt. Das ist schon
Manchmal
mal.
auch. Manchmal ist es nur das Bild.
Das Bild ist der erste Punkt. Aber wenn dann noch irgendwie zumindest ein kurzer Text drin steht, ist schon auch nicht verkehrt. So würde ich sagen. Und wenn es mehr Bilder gibt als eins, ist noch besser. Ja. Na, also nein, es funktioniert erstmal so wie Tinder halt, erstmal komplett oberflächlich. So. Und dann liest man den Text, wenn da einer steht. Und in manchen Texten steht nur, dass eben die körperlichen Gegebenheiten, Sportlichkeit, Ernährung super toll sind oder Beruf oder so. Und in manchen steht auch schon drin, ob Kontakt erwünscht ist oder nicht. In manchen steht auch drin, ob es auf die natürliche Methode oder mit der Bechermethode gelöst werden soll.
Da
So, und
sind dann da, also wirklich aus Interesse, sind da dann Typen, die haben da drin stehen, ja, ich mache das auf natürliche Weise. Und
ja,
also.
die schreiben auch nur natürliche oder
Ja, also, come on, das, also.
Ist jetzt für lesbische Frauen vielleicht nicht so geeignet.
Nee.
Aber ja, auf jeden Fall, natürlich, da gibt es alles. Also deswegen sage ich ja, ich habe das jetzt nett formuliert, jeder kann ja so mit seinen Gegebenheiten reingehen und dann guckt man halt, ob es auf Dauer irgendwie matcht. Und ja, also in den meisten Fällen, also wir waren jetzt nicht so Stunden, also das ist auch ziemlich schnell ausgeschöpft gewesen, dann erweitert man nochmal den Radius irgendwie. So, und da guckt man immer mal wieder rein. Also, es ist jetzt auch ja nicht so gewesen. Also, wir haben schon relativ früh angefangen zu suchen, obwohl wir eigentlich wussten, dass wir zum Beispiel, also, wir haben Anfang des Jahres angefangen zu suchen, sage ich jetzt mal, und wussten aber, dass es eher zum Ende des Jahres erst soweit wäre, weil wir auch gedacht haben, okay, wenn wollen wir auch denjenigen kennenlernen, auf jeden Fall persönlich und so. Wenn man schon die Chance hat, dann willst du natürlich jemanden auch erstmal kennenlernen und um dich dann zu entscheiden, ob du das auch dir vorstellen kannst. Also, so, und, ja, ich würde sagen, es ist auch so ein bisschen Glück. Es ist so Glück, zu welcher Zeit, an welchem Ort und eben dann einfach, glaube ich, auch Tagesform, wie der Vibe ist und ob jemand sich traut zu schreiben als erstes und so weiter. Und wir haben mit einigen Männern mal grob geschrieben, aber viele schreiben dann auch nur irgendwie so, hi, wie geht's? Und ja,
Wie
es
auf allen
passiert.
anderen Dating-Apps halt auch, offenbar.
Genau. So, die anderen schreiben halt direkt irgendwie sowas, was einen. Also wie, deswegen sage ich, es ist auch Tagesform, wo bin ich gerade, wenn derjenige mir schreibt? Habe ich jetzt gerade Raum dafür? Habe ich Zeit dafür? Bin ich gerade in dem Thema drin oder weiß ich nicht so. Das ist einfach ein Vibe, der kann man gar nicht so beschreiben. Und letztendlich funktioniert es dann wie bei Tinder nur eben, dass man relativ schnell darüber spricht. Meistens ist natürlich so das Gespräch, warum? Warum sind wir hier? So, also wo natürlich wir als Suchende jetzt eher ziemlich klar waren, was wir da suchen. Wobei man sich natürlich fragt bei Samenspendern, warum tun die das? Weil letztendlich, gerade wenn nicht so ein Co-Parenting gewünscht ist, dann ist ja, sage ich jetzt mal so ganz blöd, hat der andere ja jetzt nicht so viel davon. Es sei denn, er möchte Geld dafür oder wie. Also, wie gesagt, da ist, glaube ich, jeder anders. Ne, ich habe es ja jetzt auch erst einmal irgendwie diese Erfahrung gemacht, wie das dann so, sage ich jetzt mal, so den kompletten Ablauf läuft. Aber deswegen, ich denke, dass man immer individuell gucken muss, ob das eben zusammenpasst so. Und
Und
ja,
dann,
dann wird.
also habt ihr gewisse Sachen halt geklärt miteinander und abgeklopft. Und dann stelle ich mir vor, muss man wie im Dating auch dann sich mal treffen
Genau, dann muss man sich treffen.
und gucken,
Und
ob
das haben wir
derjenige
dann.
überhaupt echt ist.
Ja, auf jeden Fall und denjenigen auch kennenlernen. Also in unserem Fall war uns das auf jeden Fall wichtig. Ich denke, das wird aber jedem wichtig sein, weil man will ja nicht irgendwie
Ja, das
jemanden,
ist
der
ja
einem
anders als
unsympathisch
bei
ist,
einer
ne?
Samenbank, keine geprüften Leute. Also ihr müsst es komplett selber prüfen, quasi, um euch da ganz sicher zu sein.
Genau. So, und ja, also eigentlich war das dann, eigentlich war das aus Zufall, also es war, wie gesagt, wir waren zeitig und wir haben dann auch, ich würde sagen, so im März, April potenziellen Spender gefunden, wo jetzt erstmal so diese ersten Schreibgespräche ganz gut gepasst haben, wo man gesagt hat, okay, da wollen uns mal persönlich kennenlernen. Und das war aber entspannt, weil wir haben in dem Jahr auch geheiratet und wollten dann irgendwie erstmal die Hochzeit machen und dann irgendwie zwischen der standesamtlichen Hochzeit und der großen Hochzeit einfach eigentlich gucken, so dass man sich vielleicht mal mit dem Thema befasst, den anderen zu treffen. So. Also wir waren entspannt. Dann war es eigentlich ein Zufall, dass der Mann dann gerade in der Gegend war oder hier relativ nah vorbeifuhr und gesagt hat, so ich könnte jetzt kommen, weil die Entfernung war schon ein bisschen größer jetzt so. In unserem Fall war es sogar so, also es war jetzt ein Zufall, weil wir relativ nah an der belgischen und holländischen Grenze wohnen, dass es ein Belgier war. Also haben wir dann auch auf Englisch uns unterhalten. Und genau, der war eben auf der Durchreise und das passte dann ganz gut und wir hatten Zeit. Und dann war es relativ spontan, was glaube ich gar nicht so verkehrt war, weil man gar nicht so groß drüber nachdenken konnte, wie das jetzt so wird, sondern im Prinzip morgens gesagt hat, gut, würde passen und abends zusammen an einem Tisch saß. So. Und ich glaube schon, es ist großes Vertrauen. Also das ist eine Sache, wenn man grundsätzlich so ein Typ Mensch ist, der nicht so viel Vertrauen in das Gute im Menschen hat, weiß ich nicht, ob das so von vorne bis hinten, also auch bis dann, wenn das Kind da ist und diese ganzen Sachen noch kommen mit Notar und Adoptionsverfahren und so weiter. Ich glaube, wenn man da nicht grundsätzlich so ein bisschen jemand ist, der anderen Leuten vertraut und mutig ist, dann sollte man das, glaube ich, auch nicht tun. Also,
Was musstet ihr denn so ja auch an so offiziellen Sachen von dem einholen? Ich kann mir vorstellen, dass man ja sehr daran interessiert ist, so eine Art medizinisches Zeugnis zum Beispiel zu bekommen.
genau, wir haben uns ein Gesundheitszeugnis erstellen lassen und ich meine auch, ja, ein Spermiogramm auch, weil also es gibt auch, wir wurden dann auch angesprochen von Bekannten und Freunden, die Sorge hatten, dass wir nachher da über den Tisch gezogen werden. Aber in unserem Fall hatte diese ganze Sache jetzt nichts mit Geld zu tun. Ich möchte da jetzt gar nicht so näher drauf eingehen, ne, weil das auch das irgendwie so den Spender dann sehr privat irgendwie betrifft und aber der hat das jetzt nicht aus Geldgründen gemacht. Und deswegen hatten wir da jetzt auch nicht so krasse Bedenken wie jetzt, weil es gibt da wohl auch so ja so eine Masche, wie es das wahrscheinlich in allen Gebieten gibt, irgendwie, wo man über den Tisch gezogen wird und die Leute dann teilweise noch nicht mehr zeugungsfähig sind und im Prinzip nutzlosen Samen verkaufen für teures Geld. Aber wir haben es das trotzdem erstellen lassen. Ich meine, ne, wir Deutschen lassen uns gerne auch alles immer schriftlich geben. Das ist so, nein, das hat man dann auch gemerkt, weil, wie gesagt, der Mann bei uns ja aus Belgien kam und das da, glaube ich, dann schon ein bisschen lockerer gesehen wird. Aber für den war das völlig in Ordnung. Der hat das sofort alles erstellt. Und natürlich, es waren die Gegebenheiten aber nur mündlich geregelt oder schriftlich in WhatsApp-Nachrichten, was man so für Regeln für sich aufstellt. Im Prinzip, also das Wichtigste bei uns war ja eben, dass wir sagen, wir wollen, dass das Kind Kontakt aufnehmen kann, jederzeit. Ob
Ja,
es
Kontakt aufnehmen. Aber es muss jetzt zum Beispiel auch ganz früh geklärt werden, du sollst aber sonst nichts mit dem Kind zu tun haben. Und das,
Ja.
also muss er das nicht auch ziemlich früh irgendwie unterschreiben, stelle ich mir vor, weil sobald die eine Schwangerschaft dann da wäre und er sich dann überlegt, ach, jetzt möchte ich aber doch gerne die Vaterrolle übernehmen, dann wird es ja richtig kompliziert.
Also das ist generell alles ein bisschen kompliziert, weil das muss man bei einem Notar unterzeichnen lassen. Aber der Notar, also ich weiß nicht, ich denke schon, ich denke, man kann ja für alles, ich kann ja auch jetzt mit dir einen Vertrag aufsetzen über unser Gespräch, was du damit machen darfst, theoretisch. So. Ob der dann hinterher rechtsgültig bei so einem sensiblen Thema wäre, ist fraglich. Also sagen wir gehen zum Notar. Der Notar kann aber nur über einen, ich sage jetzt mal, nenn es jetzt mal Gegenstand, rechtlichen Gegenstand reden, der vorhanden ist. Sprich, da sind wir wieder beim Vertrauen. Wir konnten zum Notar gehen und diesen Antrag stellen, beziehungsweise das Schriftstück aufsetzen. Das nennt sich ein Abtreten der Vaterschaft, als meine Frau schon schwanger war. Das heißt, man muss schon ein bisschen vertrauen und es ist riskant. Und es ist auch nicht so, dass das nicht bei unserer Gerichtsverhandlung, ich greife ein bisschen vor, das machen wir wahrscheinlich nachher, sprechen wir da nochmal drüber, zur Adoption ein Thema gewesen wäre, dass man darüber spricht, dass es ja auch ein gewisses Risiko gewesen ist, einfach. Ja.
Okay. Aber offenbar, so wie wir jetzt hier sitzen, ist ja alles gut gegangen. Also es ist doch ein Weg, der zwar Hürden bietet, aber der machbar sein kann, ne? Wenn man das alles schön sich gut überlegt und das Glück hat, da auch jemanden zu finden, mit dem das alles so passt.
Ich würde auch sagen, wie gesagt, ich bin da auch ein positiver Mensch und ich habe jetzt auch von den anderen Paaren in meinem Bekanntenkreis nichts gehört oder mitbekommen, dass es da Probleme gab. Also ich
Hast du
glaube
das,
schon
also wenn
an
ich
das
jetzt
gute
so
Menschen eher als an das
nachfrage,
schlechte.
das Gefühl, das machen mehr als andere Wege? Also ist das eher so verbreitet?
Also ich habe verschiedene Paare im Freundes- und Bekanntenkreis. Eins, das auf diesem Weg meines Wissens nach gemacht hat. Eins mit einem privaten Spender. Ein Paar, was adoptiert hat. Und eins, wo ich nicht weiß, wie die Kinder jetzt genau entstanden sind. Also so gesehen
Okay.
kann ich das gar nicht so richtig beantworten, sondern habe eigentlich hier drei bis vielleicht sogar vier Wege. Also meine Erfahrungen. Ich habe jetzt auch nicht so viel darüber sprechen wollen, irgendwie mit allen, weil ich auch nicht allen so in so private
Ja,
Themen reingrätschen wollte,
klar.
weil das jetzt nicht die engsten Freunde von mir waren, weil ich jetzt gar nicht so einen großen lesbischen Freundeskreis
Ja,
noch
nee, weil du das so
übrig habe,
sagst, so von
so.
deinen Bekannten und so und wie deren Erfahrungen sind, weil wenn ich drüber nachdenke, ich kenne jetzt tatsächlich nur euch, ne, die den Weg schon gegangen sind. Und deswegen frage ich mich echt, wie machen denn die meisten das wohl so? Ne?
Ja.
Aber ja.
Ja, es ist halt schwierig, weil ich glaube, jeder Weg irgendwie ganz individuelle Grenzen mit sich bringt. Und ja, also bei uns ist der Weg jetzt gut gegangen, ja, aber es gab Stellen, wo wir auf jeden Fall Angst hatten. Also vor diesem Notartermin mit diesem Abtreten der Rechte, das war auch, wir mussten natürlich noch einen Dolmetscher organisieren selber, weil bei so einem hochsensiblen Thema ist es nicht so cool, nur ein Schriftstück übersetzt zu bekommen, sondern ich finde, da muss das dann jemand auch vorlesen, weil der Notar liest es ja auch vor. Und wir hätten eigentlich an diesem Termin ja gar nicht dabei sein müssen, weil wir mussten da nichts unterschreiben. Also wir hatten eigentlich mit diesem Formular, sage ich jetzt mal, oder mit diesem beglaubigten Schriftstück eigentlich gar nichts zu tun. Ne? So, aber wir sind trotzdem dahin gekommen und haben unseren Spender dann auch dort getroffen. Und ja, das war halt auch, also das ist schon heftig. Der letzte Satz in diesem Schriftstück, ich sage jetzt mal so sinnlich gesprochen, sagt eigentlich, hiermit erlischen alle Verwandtschaftsverhältnisse zu diesem Kind mit der kompletten Familie dieses Mannes, so, und dem Mann selber. Und das ist schon, wenn man dann grundsätzlich jemand ist, der auch eigentlich Kinder mag und auch vielleicht selber eigentlich Kinder bekommen wollen würde, ist das, glaube ich, schon hart. Also ich glaube, das geht an keinem Menschen, der nicht sehr kühl ist, vorbei. Also ich glaube, das ist einfach ein harter Satz, den so zu hören.
Ja, es
So,
sind
und
einfach auch große Entscheidungen, die da letztendlich jeder so trifft für sich, ne? Auch jetzt auf eurer Seite oder auf der von so einem Spender.
wir hatten eine Flasche Sekt im Auto liegen, also natürlich eine alkoholfreie, eine mit Alkohol. Und wir hatten gar keine Lust, die zu trinken. Wir sind da weggefahren. Es war kein schöner Termin, auch wenn es eigentlich ein der erste Baustein war zu dem, also zu diesem Gefühl, dass ich irgendwie auch was damit zu tun habe als Co-Mutter im Prinzip. Also das war einer dieser Schritte, aber es war keiner, der dann so leicht war und ein Grund zum Feiern, sondern eher ein, okay, das haben wir geschafft, Gott sei Dank, aber also ich kann nicht sagen, dass ich da keine Angst hatte, dass es nachher dann doch keine Unterschrift gibt. Also an dem Tag hatte ich auf jeden Fall ein bisschen Angst. Ja.
Ja, so, und dann war die Schwangerschaft da.
Ja.
Wie hast du die Schwangerschaft deiner Frau jetzt so erlebt?
Also für mich war das eigentlich wirklich partnerschaftlich die schönste Zeit. Irgendwie, es war so eine ganz intensive Zeit. Also natürlich sind da auch Hormone und Ängste und Ängste, die, also Ängste jetzt nicht im Sinne von, warum haben wir das getan, aber wie werde ich das so hinbekommen? So, man denkt dann so, bin ich denn überhaupt in der Lage dazu? Und dann bei meiner Frau ist natürlich so, dass die Hormone sich verändern. Wir hatten jetzt Glück, dass es ihr zwar zwischendurch mal nicht so gut ging, aber jetzt nicht besonders schlecht. Also, dass wir auch zwischendurch immer noch viele Möglichkeiten hatten, was zu machen. Es war einfach schön. Also es war eine schöne Zeit. Ich war irgendwie diejenige, die diesen Nestbautrieb hatte. Ich hätte am liebsten, weiß ich nicht, ein ganzes Haus Stein selber gebaut, so vom Gefühl her. Und also wir haben das beide als sehr schöne Zeit in Erinnerung. So, das war irgendwie was ganz Besonderes. Ich glaube auch, dass es beim zweiten Kind auch wieder besonders wird, aber auch wieder ganz anders. Also ich glaube, trotzdem, es ist so eine Zeit, in der man so viel darüber nachdenkt und viel planen muss. Und am Anfang habe ich gedacht, so, ach, das muss die ganzen Klamotten, das muss alles ganz, alles in beige sein, typische Beige-Mom-Vibes irgendwie gedacht, so, es muss alles so stimmig sein. Dann haben wir ganz viele Klamotten geerbt und ich habe dann gesagt, ja, gut, dann nehme ich sie halt, weil, ne? Und dann so einen Monat vor der Geburt habe ich die dann alle nochmal, ich hatte die dann alle gewaschen und habe die dann nochmal gefaltet und dann auch so langsam so verräumt und dann fand ich plötzlich alles schön. Also jedes Teil, egal ob es eigentlich meinen Geschmack getroffen hat und nicht. Und das zieht sich eigentlich so durch. Also das, ja, das kann man nicht beschreiben. Das ist einfach Hammer. Also in unserem Fall, wo wir da völlig hinterstanden und das wirklich auch gewollt haben und es schön war, war es einfach eine wunderschöne Zeit. So.
Und ja, wie ist so dieses Empfinden dann, weil das Kind ist jetzt ja halt in Simones Bauch gewachsen. Wie ist das für dich gewesen? Hat man trotzdem so ein Bonding-Gefühl?
Also grundsätzlich wäre ich jetzt auch nicht abgeneigt, irgendwie ein Kind zu adoptieren oder so. Also von der Liebe zu dem Kind habe ich da keine Bedenken gehabt. Ich finde schon, dass man sich das vorher, also in unserem Fall war es so, und das würde meine Frau auf jeden Fall bestätigen, als das Kind da war, ist die Liebe gekommen und gewachsen. Es war nicht, also das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Also wir haben uns super doll gefreut und es war von vornherein klar, sobald das Kind raus ist und auch im Bauch, wir beschützen das um jeden Preis. Aber wir können nicht so bestätigen, dass diese unendliche Liebe vom ersten Moment an wirklich so da gewesen ist, wie man sie jetzt auf jeden Fall und auch natürlich mit jedem Tag mehr formulieren konnte. Also
Das ist ja auch, also ich meine, man muss sich das ja auch mal vorstellen. Auf einmal ist da so ein kleines neues Wesen. Das ist ja auch, also ich meine, das muss man auch irgendwie erstmal verarbeiten, glaube ich, oder? Weil es ist ja im ersten Moment auch irgendwie einfach neu.
ja, alles ist neu, so.
Ja,
Man
und dann
hat
das
da
ganze
gar keine
Leben.
Ahnung von und es ist alles neu. Und man selber ist ja auch noch mal, also man selber ist ja auch noch mal plötzlich ein ganz neuer Mensch und muss auch einen ganz anderen Part noch irgendwie erfüllen. Also ob man will oder nicht ja auch dann, ne? So. Nee, also um noch mal darauf zurückzukommen, auf die eigentliche Frage. Also es ist ein Bonding. Also natürlich habe ich mich also ich habe mich super doll gefreut. Also es fing schon damit an. Wir haben den Schwangerschaftstest gemacht. Der war dann doch irgendwie wieder erwarten positiv. Es war vorm Kaffee morgens, weil was macht man als erstes? Man geht morgens auf Toilette, also vorm Kaffee. War schon schwierig. Wir waren nicht darauf vorbereitet und wussten überhaupt nicht, was wir jetzt als erstes dann tun müssen. Und eigentlich muss man ja erstmal nichts tun. So. Aber wir waren mit der Situation so überfordert, dass es definitiv kein Instagram-Moment war, wo wir beide uns heulend in den Armen lagen, sondern wir waren so, okay. Dann habe ich erstmal gesagt, wir müssen jetzt nochmal einen zweiten Test machen. Dann war aber kein Pipi mehr da. Dann haben wir aber gesagt, dann habe ich gesagt zu meiner Frau, du musst jetzt nochmal Pipi machen, egal ob du musst. Also so fing das schon an und so zieht sich das auch durch. Es ist eine Vorfreude, man sieht sich selber in einem Bild, man weiß aber ja nicht, wie der Mensch aussieht, der da rauskommt. Man weiß am Anfang ja nicht mal, ist es ein Junge, ein Mädchen. So, man hat halt gar keinen Anhaltspunkt. Man sieht Bilder, man stellt sich das vor, man kann das mit seinem menschlichen Verstand und Gelernten irgendwie begreifen, aber so richtig begreift man das nicht. Man begreift auch nicht, wie durch diese 5 Minuten irgendwie das daraus entstehen kann. Und das ist alles so verrückt, so sehr, dass auch einem klar ist, wie das alles funktioniert, dass man das überhaupt nicht greifen kann. Und so, finde ich, zieht sich das auch durch von Anfang bis Ende, dass man eigentlich durchgehend in so ein kaltes Wasser geworfen wird und einfach mal guckt, wo man landet dann irgendwie. Und das ist ja dann wenn der Säugling da ist, auch so, oder wenn die Geburt losgeht. Das sind alles so Punkte, wo man einfach plötzlich in so eine Situation geworfen wird und was draus macht.
So, und
Ja.
jetzt war das Mäuschen da. Wie hat sich euer Alltag verändert?
Also, unser Alltag hat sich komplett verändert. Also die ersten Wochen ist man wirklich wie in so einer Blase. Also ich weiß auch gar nicht. Also ich weiß nur, ich meine, ich war jetzt auch noch immer krank und meine Frau hatte auch einige Geburtsverletzungen. Also wir waren auch körperlich nicht ganz so fit. Das war so die ersten Wochen dann dieses, natürlich, du bist nachts viel wach, du schläfst ja auch nicht so ruhig, du musst ja erstmal diese ganzen Geräusche kennenlernen und erstmal irgendwie so für dich so lernen, was so bedeutet, das ist alles in Ordnung und ja, man ist in der Blase und irgendwie so, da kommt man auch gar nicht raus und da ist auch alles andere irgendwie so nichtig und klein und irgendwie, also bei uns war es zumindest so, dass wir gefühlt irgendwie so uns eingeigelt haben, also wir haben uns nicht eingeigelt, wir haben schon Leute auch getroffen und Besuch gehabt und so und ich bin ja auch wieder arbeiten gegangen, aber eingeigelt in dem Fall, dass so, da darf nichts an das Baby drankommen, so. Und das ist schon anstrengend, also wenn man so, weiß ich nicht, sich so Tiervideos anguckt, wenn so Vogeleltern so die ganze Zeit gestresst sind und selber schon komplett abgemagert sind, weil die eigentlich nur die ganze Zeit dafür sorgen, einen Wurm nach dem anderen zu bringen, das ist schon eigentlich so ein ganz gutes Bild und das ist schon sehr stressig. Und auf der anderen Seite ist es total paradox, unfassbar schön und irgendwie, ja, so, aber der Alltag ändert sich, und ja, für jeden anders. Also für den einen, der muss, also bei uns war es jetzt so, der eine geht wieder arbeiten und der andere macht erstmal die Care-Arbeit zu Hause und ist beim Baby. So, und am Anfang ist es so, es ist halt für den Part, der zu Hause ist, natürlich anstrengend mit dem Baby und für den anderen Part ist es anstrengend in den Zeiten zu Hause. Ja, keine Ruhe oder sich nicht ausruhen zu können, im Prinzip oder nicht genug ausruhen zu können, um wieder zur Arbeit zu gehen, wo man ja nun mal auch funktionieren muss. Und das kommt dann natürlich immer wieder an gewissen Punkten zu so Interessenkonflikten, weil der eine ist nur zu Hause und sieht nichts und spricht gefühlt mit einem Lebewesen, was noch nicht antworten kann. Und der andere hat ja ganz viele Kontakte, weil er draußen bei der Arbeit ist, muss aber natürlich jeden Tag auch abliefern, damit er den Job im besten Falle auch behält. So. Und ja, ich würde das auch so als großes Thema sagen. Ich würde sagen, die Kompromisse und Interessenkonflikte sind so das große To-Do in so einer Beziehung, wenn man noch ein Kind dazu bekommt. Und ich denke, wenn man irgendwie Zwillinge bekommt, Drillinge oder so, ist das ja noch viel, viel krasser. Aber das ist schon, ja, es ist schon viel Arbeit. Und das jetzt nicht nur die Arbeit, um Windeln zu wechseln und in die Küche zu putzen, sondern ja, einfach auch so miteinander, ja. Und dazu kommt ja dann auch noch, dass ich mich halt, also ich mu muss schon sagen, ich war relativ so sicher in meinem, ich bin die Co-Mutter und ich habe mich darauf vorbereitet, was das so gefühlsmäßig macht. Aber das kommt schon immer mal wieder auf. Und dann sind natürlich diese Interessenkonflikte dann manchmal auch gepaart mit diesem Gefühl irgendwie, ich gehe jetzt auch noch weg, ich bin jetzt auch noch die, die arbeiten geht und ich kriege nicht viel davon mit und bin dann aber auch immer noch gar nicht auf dem Papier und vielleicht auch in manchen Köpfen auch so drumherum. Also das fühlt man ja nur so, aber gar nicht so die richtige Mutter. Man hat immer so zwischendurch das Gefühl, ich bin ja nicht die richtige Mutter.
Das ist genau das, was ich jetzt auch noch gefragt hätte, ob sich, ob das für dann so vom Tag 1 irgendwie für dich war, wie ja, ich bin auch offensichtlich in den Augen der anderen hier auch Mutter, oder ob das sowas ist, wo du sagst, naja, man merkt da schon einen gewissen Unterschied, dass man als die nicht biologische Mutter vielleicht auch ein bisschen anders wahrgenommen wird.
Ja, es fängt ja damit an, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel, je weiter die Leute entfernt sind, ist es eigentlich umso schwieriger, weil man sagt, ich bekomme ein Baby. Ah, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, aber ich, also ich nicht, sondern meine Frau. So. Das heißt, man hat ja nicht nur diesen Punkt, dass man fremden Leuten, also sofern man denen das erzählt, aber es gibt ja immer mal Situationen, und ich bin jetzt auch nicht der verschlossenste Typ, so zu sprechen, aber gerade wenn es so zum Ende der Schwangerschaft hingeht, dass man kurz davor ist, eben Eltern zu werden. Dann kommt dieser Punkt schon mal, dass man fremderen Leuten eben erzählt oder Arbeitskollegen zum Beispiel, die entfernter sind oder was weiß ich nicht, dass man eben ein Kind bekommt oder gerade bekommen hat. Aber, also man sagt dann, meine Tochter, ah, wie alt ist sie denn? Ja, 2 Monate. Ach, und sie sind schon, nee, ich habe es nicht bekommen, das Kind. Also das sind dann, es kommt schon oft an diese Parts und ja, das fühlt sich doof an. Also das fühlt sich nicht doof an, weil man dann selber ein Problem damit hat, nicht die richtig, ich nenne es jetzt mal die richtige Mutter in Anführungszeichen zu sein, die biologische Mutter. Aber es ist eben dieses Gefühl, ich bin nicht die richtige Mutter. Und das hat sich auch, das hat lange gedauert, bis es dann sich so komplett eingefunden hat, dass ich sagen kann, eigentlich jetzt mit der Adoption ist es jetzt besiegelt, aber ich sage jetzt mal so, es hat 1,5 Jahre und diesen ganzen Prozess mit dem Jugendamt und so gebraucht, bis ich wirklich, glaube ich mal, so aus vollem Herzen gesagt habe, meine Tochter. Verrückt, oder? So. Aber im privaten Umfeld eigentlich natürlich, klar. Wobei ich glaube, das ist aber bei Männern, wenn die daneben stehen, genauso. Der Frau wird erstmal überschwänglich gratuliert, weil sie ist eben schwanger. So. Und der Partner, also egal, ob es jetzt der biologische Vater, der Ziehvater, was auch immer ist, das ist egal. Ich glaube, derjenige, der dann nicht schwanger ist in der Beziehung, der kriegt dann die zweiten Glückwünsche. Und die sind ein
So,
bisschen
aber
abgespeckter.
was mich jetzt direkt darauf bringt, dass aber ein großer Unterschied ist, dass ob es jetzt der leibliche Vater ist oder nicht, wenn eine Frau in einer Ehe mit einem Mann ein Kind bekommt, wird dieser automatisch als Vater eingetragen. Das war in eurem Fall jetzt nicht so. Du wurdest nicht automatisch als zweite Mutter eingetragen. Das ist dieses Elend mit der Stiefkindadoption. Wie hast du diesen Prozess erlebt?
Ja, also wir haben uns vorab informiert und ich komme jetzt gar nicht drauf. Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, ob ich das noch rausfinde. Es war auf jeden Fall irgendwie ein Pärchen, was ich bei Instagram gefunden hatte oder bei YouTube irgendwie, die diesen Prozess da so ein bisschen beschrieben hatten. Und dieses Video hatten wir uns dann angeschaut. Und deswegen wussten wir im Prinzip schon, weil das ist so ein bisschen blöd. Die meisten Leute, glaube ich, und das findet man im Internet auch erstmal so raus. Das ist alles so ein bisschen schwierig zu greifen. Vielleicht in Zeiten von ChatGPT jetzt ein bisschen einfacher, ich weiß es nicht. Aber eigentlich ist der klassische Weg, dass man beim Notar den Antrag auf Adoption stellt. So, also auf, so. Der wird dann beim Gericht eingereicht. Aber das hatte dann, war in diesem Video nämlich auch dann erwähnt, dass man dann denkt, okay, jetzt wird das beantragt, dann reicht man so ein paar Sachen ein und dann ist ja super. Dann kommt aber das Jugendamt und sagt, nee, 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 stopp. Erstmal müssen Sie an mir vorbei, so nach dem Motto. Wir müssen jetzt erstmal von Ihnen hier alles wissen. So, und das sind deutlich mehr Dokumente und deutlich mehr Informationen, als das Gericht will. Das Gericht braucht Sachen wie Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, so ein Kram. Aber das Jugendamt möchte Lebensberichte, Lebensläufe, im Prinzip ein komplettes Nackig machen, wenn man es so sieht, über die Person selber, übers Leben, über die Kindheit, über Vorstellungen davon, wie man denn, welche Erziehungsmethoden man bevorzugt und so weiter. Also dieser Lebensbericht ist schon gar nicht mal einfach zu schreiben. Den schreibt man jetzt nicht an einem Abend mal eben so hinweg. Und wir hatten das dann in diesem Video gesehen und dementsprechend haben wir dann auch gleichzeitig eigentlich zeitgleich mit diesen Notartelefonaten und das zu organisieren, auch Kontakt zum Jugendamt aufgenommen. Und dann war das erstmal so, dass die vom Jugendamt sagten, ja, ist das Kind denn geboren? Nein, ja, okay, dann brauchen Sie sich auch noch nicht bei uns melden. Dann haben die aber ein paar Tage später tatsächlich angefangen und gesagt, eigentlich ist es ja nicht schlimm, wenn Sie sich jetzt schon melden. Dann kommen Sie gerne vorbei, wir besprechen, wie das so aussieht. Und ich kann nur dazu raten, sobald man schwanger ist, einfach beim Jugendamt vorbeizugehen. Zumindest solange wir eben die Gesetzesänderung nicht haben, dass es auch gleichberechtigt wird, für lesbische Mütter. Weil man kriegt eine Liste. Ich glaube, es waren, ich weiß nicht, das ist jetzt grob geschätzt, 30 Punkte, die man also einreichen muss. 30 Dokumente, sage ich jetzt mal. Das sind dann natürlich ein paar von Ämtern. Das sind ein paar, wo man nur Datenschutzerklärung unterschreibt. Und das sind eben ein paar, wo man sehr viel schreiben muss. Und das haben wir dann mitgenommen. Das heißt, ich hatte halt, ich sage jetzt mal, 4 Monate, 3 Monate, 4 Monate vor der Geburt diese Liste. Es ist aber eh so gewünscht gewesen, dass wir uns eigentlich ganz entspannt nach dem ersten Jahr melden, weil ein Pflegejahr, das ist was, was ich nicht so ganz verstanden habe, ein Pflegejahr in dem Fall gut ist, weil ich sage das jetzt mal. So wie sich das anfühlt, das ja ganz gut ist, um sich sicher zu sein, dass man auch wirklich adoptieren möchte. So. Und Mann, der Vater wird, jetzt nicht der direkt eingetragene Mann, sondern ich sage, der Mann, der wirklich der Vater wird oder der sich dafür entscheidet, Vater zu werden, wird ja auch nicht gefragt, ob er denn jetzt dann sicher ist, sondern der ist dann der Vater so. Und wenn er sagt, er möchte nicht der Vater sein, dann wird das nachgewiesen notfalls. Aber letztendlich mit dieser Planung des Kindes bin ich ja eigentlich auch einen Vertrag eingegangen, wenn man es jetzt mal alles so bürokratisch sieht, dass ich gesagt habe, ich möchte dieses Kind und ich bin jetzt auch dabei, das zu zeugen. So. Ich sorge dafür, dass dieses Kind entsteht mit. So. Genauso wie eben meine Frau, die es dann auch biologisch, auch als eingetragene Mutter sofort, hat das Kind. Ja, und dann, haben wir das im Prinzip alles parallel gemacht und das ist ein ganz schön langer Weg. Also, wie gesagt, meine Tochter ist jetzt im September dann 2 Jahre alt und ich habe vor 2 Wochen meinen Gerichtstermin zur Adoption gehabt. Ich bin heute immer noch nicht offiziell, also das Gericht hat das zugesprochen, aber ich bin noch nicht auf dem Papier die offizielle Mutter. Das wird erst sein, wenn in den nächsten Tagen ein Brief hier abgegeben wird, wo das drin steht. Dann ist der Tag, sobald er zugestellt ist, bin ich offiziell die Mutter und kann zum Standesamt gehen und das überall eintragen lassen. So. Also, es waren jetzt fast 2 Jahre. Gut, klar, man muss natürlich die Dokumente vorbereiten und so weiter. Das sind auch Dinge, dann ist Weihnachten, dann sind Feiertage, dann läuft man nichts. Also, das geht bestimmt auch einen Tacken schneller, aber viel schneller, glaube ich, nicht. Nicht aktuell.
Was würdest du denn sagen, sind so Unterschiede, die spürbar sind, wenn man jetzt nicht rechtlich eingetragene Mutter ist? Also macht das einen Unterschied wirklich im Erleben?
Also, wir waren sehr, sehr oft im Krankenhaus. Und das ist ja eigentlich so ein Punkt, wo ich theoretisch jetzt nicht hätte irgendwelche Dokumente unterschreiben können. Lustiger Fun Fact, dass unsere Tochter von Anfang an die Zusatzversicherung fürs Krankenhaus über mich laufen hatte. Also das ging schon alles. Aber ich hätte theoretisch, ja, im Krankenhaus, also doch, man darf es unterschreiben, aber das könnte natürlich meine Frau dann revidieren, dass ich das durfte, so. Aber ich habe das im Krankenhaus dann immer gesagt, so, ja, ich bin aber noch nicht eingetragen, können Sie bitte einfach unterschreiben? Danke. Also da waren wirklich alle sofort irgendwie, da war das gar keine Sache. Also eigentlich ich habe bis jetzt Glück gehabt, ich habe das eigentlich nicht irgendwie, ich kam da nicht an meine Grenzen, nur in meinem Kopf drin. So, und jetzt bei der Kita-Anmeldung zum Beispiel mussten wir dann auch sagen, ja, ich bin jetzt aktuell bei der Anmeldung noch nicht eingetragen, werde aber sehr wahrscheinlich zum Startpunkt dann eingetragene Mutter sein. Okay, dann sagen Sie nochmal Bescheid, ob das dann geklappt hat. Zack. So, also ich muss sagen, dass es von den äußeren Dingen jetzt eigentlich nie irgendwie ein Problem dargestellt hat. Aber im
Man
Gefühl weiß man es
könnte.
trotzdem.
Also man hat schon dann
Ja, und
immer
man
so ein
weiß
bisschen
es
das Gefühl,
einfach.
man müsste was erklären, ne?
Ja, und es ist ja dann auch partnerschaftlich, also so blöd wie das klingt, ist es ja so, wenn man dann irgendwie gerade hormonell und übermüdigt ist und sich streitet, dann ist so eine Restangst natürlich da, dass man denkt, okay, ich habe ja jetzt auf dem Papier eigentlich keine Rechte. Also so, und das macht einen dann manchmal wütend, obwohl man gar nicht wütend sein muss, weil zum Beispiel meine Frau niemals, das weiß ich auch, egal in welchem Streit und auch wenn wir uns getrennt hätten, in diesen Streits, nie da was draus gemacht hätte. Aber es ist trotzdem diese Angst, dass man auf dem Blatt Papier eben nichts in der Hand hätte. Also natürlich, da spielen ja noch andere. Also man nimmt ja mir jetzt auch nicht einfach das Kind weg, nur weil ich noch nicht adoptiert habe, sondern es ist ja schon auch klar zu bewerten, wie wurde das Kind gezeugt, warum, ne? Warum bin ich da überhaupt mit drin, das Adoptionsverfahren läuft. Es gab auch ein Testament nach der Geburt, oder zur Geburt hat meine Frau ein Testament geschrieben, dass klar ist, dass wenn sie bei der Geburt verstirbt zum Beispiel, dass ich das Kind das Sorgerecht bekommen soll. Ne? Aber es sind natürlich diese kleinen Dinge, wo man dann zwischendurch drüber nachdenkt, wenn jetzt Fall X eintreffen würde, wäre ich am Arsch. So.
Ja. Auch für das eigene Gefühl ist das einfach wichtig.
Ja.
Was würdest du denn sagen, was bedeutet Muttersein für dich?
Es bedeutet, dass ich, dass es so, das erstens war es das letzte Stück, wo man so feststellt, okay, ich muss jetzt erwachsen sein, ich muss jetzt wirklich, wirklich eigene Entscheidungen treffen, die auch, ja, die auch nicht so unwichtig sind. So. Für mich ist das Gefühl, Mutter zu sein, wie so eine Superkraft, weil mir ging es zum Beispiel letztes Jahr jetzt gesundheitlich oder körperlich eher, ging es mir nicht so super gut. Aber ich war erstaunt darüber, was für eine Superkraft man entwickelt, weil man eben irgendwie muss und will und weiß nicht, es geht einfach ja nicht anders. Also es ist eine Superkraft und man kriegt jeden Tag, also in unserem Fall oder aus meiner Sicht kann ich sagen, ich kriege jeden Tag einfach was zurück. Jede schlechte Nacht wird morgens mit dem süßen kleinen Gesicht und dem süßen Lächeln belohnt und es ist hart, es ist super hart, weil man einfach viel Sorgen hat. Man macht sich viel mehr Sorgen. Ja, es ist so ein Mix aus Selbstaufgabe, Superkraft und dem Gefühl, dass man jetzt für immer einen Menschen hat, der, wenn man es gut anstellt, und das ist natürlich klar, es ist sensibel, aber wenn man es gut anstellt, und man das Glück hat, irgendwie gesund zu sein, dass man sein ganzes Leben lang diesen Menschen an seiner Seite haben kann und das eine Art von Liebe ist, die eben noch mal bedingungsloser ist und weniger zerbrechlich vielleicht als die zum Partner und eben auch, dass einem klar ist und das wird einem im Alltag dann auch je mehr, je größer das Kind wird, klar, dass man auch da gar nicht mehr so viel Dinge übel nehmen kann oder so. Das ist einfach eine andere Beziehung. Und ich glaube auch selbst in schwierigen Familienverhältnissen ist es irgendwie, sind die Gefühle zumindest größer, was die Eltern- und Kindbeziehung angeht, als vielleicht andere Gefühle, auch wenn das natürlich nicht immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber ich kann für mich sagen, die größte Sorge, und ich glaube, die wird auch mein Leben lang jetzt nicht mehr vergehen, egal wie alt ich bin und wie alt meine Tochter ist. Aber irgendwie ein super schönes Gefühl, dass man sieht, dass man, wenn man denkt, man hat eigentlich für nichts mehr Kraft, immer noch diese Kraft doch in sich drin hat. Also, und es ist unfassbar schön. Also für mich ist es einfach die beste Entscheidung gewesen. Da habe ich Glück gehabt, dass sich das einfach von vorne bis hinten richtig und gut anfühlt und jeden Tag irgendwie noch schöner wird.
Gibt es etwas jetzt so mit den Erfahrungen, die du jetzt über diese 2 Jahre und auch die Schwangerschaft davor und so gemacht hast, was du künftigen Müttern oder speziell auch Co-Müttern mitgeben würdest?
Also ich würde auf jeden Fall erstmal mitgeben, dass man viel mehr schaffen kann, als man denkt und dass man nicht aufgeben soll, egal in welcher Zeit, in welcher Situation, dass alles irgendwie Phasen sind, die sich wieder, auch wenn man sich das dann oft nicht vorstellen kann, wieder bessern und dass man auch ja einfach mutig sein soll, selbstbewusst, dass man einfach sich damit okay fühlen soll, dass es eben ein anderes Lebenskonzept ist, weil natürlich klar, Man kommt immer wieder an die Grenzen in Krabbelgruppen, in Geburtskursen, man, ne, wenn man das alles macht, wo man merkt, dass man eben nicht ganz normal ist, also und ja, einfach durchhalten und das nicht übel nehmen, den Leuten nicht übel nehmen, dass sie es einfach noch nicht besser wissen und dranbleiben, weil das läuft schon, das kriegt man hin. Und auch wenn nicht alles immer so perfekt läuft und man nicht so läuft, wie man sich das gedacht hat, das kriegt man schon gut hin.
Das kriegt man schon gut hin. Das sind doch schöne Abschlussworte.
Ja.
Und ich meine, du hast ja auch verraten, ihr würdet auch gerne ein zweites Kind bekommen. Also ich meine, insgesamt muss das ja eine sehr erfüllende Erfahrung sein, wenn man weitermachen möchte.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass man doch dann einfach merkt auch, dass es an vielen Stellen auch doch gar nicht so schlimm ist, eben der Paradiesvogel zu sein als gleichgeschlechtliches Paar, weil wir wohnen auf dem Dorf. Wir sind jetzt hier schon so ziemlich die Einzigen. Und bisher, ja, waren die Leute alle freundlich zu uns und eher interessiert. Aber man muss sich schon darauf vorbereiten, dass die Leute Fragen stellen. Mehr Fragen, als sie es stellen würden, wenn Mann und Frau sagen, wir bekommen ein Baby. Das ist, aber ich finde, also wir in unserem Fall sind damit offen umgegangen. Wir haben allen Leuten ihre Fragen beantwortet, weil wir gedacht haben, das ist auch wichtig. Die Leute fragen ja nicht, weil sie das doof finden, sondern weil sie einfach gar nicht wissen, wie sowas abläuft. Und viele haben gesagt, wie du bist jetzt nicht, noch nicht die Mutter, wie du bist jetzt nach 2 Jahren noch nicht, oder fast 2 Jahren noch nicht die offizielle Mutter. Und das ist auch so ein Stück von dem Gefühl, dass man denkt, ich bin jetzt auch dafür zuständig, mein Umfeld oder die Leute, die begegnen, ob im Krankenhaus, ob in Kursen, ob im Kindergarten, ob in der Nachbarschaft, einfach denen zu zeigen, es ist ganz normal und das geht auch und das Kind hat dadurch keine Nachteile, hoffentlich. Ich hoffe, dass ich kann es ja jetzt noch nicht ganz sagen, aber ich hoffe einfach, dass wir so weit sind, dass die Leute einfach sagen, aha, guck mal, ganz normal. So. Alles genauso wie bei allen anderen Familien auch. Ob die jetzt verheiratet sind, die Leute, Mann oder Frau, ob sie zu dritt, zu fünft leben als Erwachsene zusammen, ist ja scheißegal. Das ist eigentlich immer alles das Gleiche. Alle machen sich Sorgen um das Kind und alle wollen, dass das Kind ein schönes Leben hat. So, und ich glaube, es ist eine wichtige Art von Aufklärung. Und aber seid
Das
mutig
auch.
einfach.
Ja,
So.
man ist natürlich direkt einfach durch das Leben, was man lebt, auch irgendwie ja, ein Zeichen der Sichtbarkeit, ne? Wo dadurch ist man ja auch direkt noch sichtbarer, weil man eben in Situationen kommt, wo man das irgendwie dann, ja, vielleicht nicht groß, aber irgendwie erklären muss, ne? Es ist ja einfach dadurch, dass man die Verantwortung übernimmt, so.
Ja, und dass man als Familie auftritt, weil vorher konnte man halt auch sagen, ja gut, wir müssen den Leuten ja jetzt nicht sagen, grundsätzlich, dass wir verheiratet sind. Das sieht uns ja jetzt keiner an und auch nicht, weil wir Eheringe tragen. Wir könnten ja jetzt auch beide mit jemand anderes verheiratet sein. Aber mit einem Kind wird es dann halt irgendwann im Konstrukt klar und dann sagt der eine, geh mal zu Mama und der andere sagt, ja, die Mama hat doch gesagt und dann ist es ganz klar so und dann, ja, es ist eine Form, wo man dann doch noch mal sichtbarer, ist im Alltag, aber das ist vielleicht auch, also zumindest in unserem Fall bin ich vielleicht auch verwöhnt, aber gar nicht so schlimm.
Dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Offenheit und dass du uns einmal so durch den ganzen Prozess mitgenommen hast. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon alles, alles Gute für, was da noch so kommen mag in der Zukunft.
Vielen Dank. Hat mich gefreut, das alles erzählen zu dürfen. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.